Also auf jeden Fall die Volksdroge schlechthin.
Und das ist halt hoch individuell, wie man sieht.
Koffein ist ja eine sehr psychoaktive Substanz, macht sowohl den REM-Schlaf als auch den Tiefschlaf kaputt.
Und das heißt sehr schön ADORA 2A. Persönlichkeiten, die enorm aufpassen müssen. Also du hast mehr diese Anxiety, wenn du zu viel Kaffee trinkst.
Es gibt ja auch viele Studien, die sagen, ja, Kaffeekonsum schützt vor einem Herzinfarkt. Das ist nur bei den Fast-Metabolizern so.
Aber es gibt eben auch noch andere Gene, die mit diesem ganzen Koffein und der Verträglichkeit eben zusammenhängen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über ein sehr gängiges Thema, würde ich sagen, und zwar über Koffein. Und man unterschätzt das ja so ein bisschen, weil Koffein ist ja eigentlich eine sehr psychoaktive Substanz, also so wie es auch Nikotin ist zum Beispiel. Über Nikotin hatten wir ja schon mal eine Folge gemacht. Und es ist auch die meistgenutzte psychoaktive Substanz der Welt. Ne? Wenn man sich anschaut, wie viele Leute Kaffee trinken, wir haben es jetzt gerade in der Vorbereitung versucht zu reproduzieren, wer denn bei uns im Büro hier keinen Kaffee trinkt. Tatsächlich ist es nämlich so, die Zahl hattest du ja rausgesucht, ne? In Deutschland trinken wohl 92% Kaffee und 68% täglich. Ne? Also es wäre noch so ein bisschen die Frage, wie sind denn diese 92% definiert? Heißt das, ich habe einmal im Leben Kaffee getrunken? Das haben wahrscheinlich die meisten Leute mal probiert.
Habe ich sich nicht geprüft.
Und sich dann direkt gedacht, so wie es auch mir ging, ne? Kaffee, das ist ja, schmeckt ja scheußlich, kann man ja nicht trinken. Und ich habe auch erst im Studium dann Kaffee trinken angefangen, so mit, nicht am Anfang vom Studium, so Mitte vom Studium, mit so 20. Und ich habe angefangen mit kleinen Espressos, wo ich mir die Nase zugehalten habe, weil ich mir gedacht habe, dann bleibt man halt wach. Und Espressos finde ich ein sehr unangenehmer Geschmack. Für mich immer noch. Ich trinke auch immer noch keinen Espresso, sondern meistens nur einen Cappuccino oder so einen verlängerten halt. Aber ja, ich bin jetzt natürlich auch auf den Geschmack gekommen und jetzt trinke ich es auch, weil ich es gut und lecker finde. Aber ja, Koffein ist sehr, ist halt auch die Hauptzutat von Kaffee. Da sind natürlich viele andere Stoffe noch drin. Und über Koffein wollen wir heute sprechen. Koffein selber, ich habe schon gesagt, ist eine psychoaktive Substanz. Was gibt es denn sonst noch so zu Koffein zu sagen?
Ja, was gibt es sonst noch zu Koffein zu sagen? Also ich hab noch ein paar Statistiken natürlich auch noch mitgebracht. Tatsächlich ist Deutschland sogar der Spitzenreiter im Kaffeekonsum in Europa. Also wir sind schon lange nicht mehr Weltmeister jetzt gewesen, aber, und wir werden in der Olympia auch immer schlechter, aber wir trinken am meisten Kaffee. Wir sind beim Bier, sind wir, glaube ich, auch abgerutscht.
Deswegen. Da hält Österreich ganz gut vorne. Also wenn es um Bier und Alkohol und Rauchen geht, dann ist Österreich leider sehr weit vorne dabei.
Also, auf jeden Fall die Volksdroge schlechthin. Das ist ganz interessant, das ist ein sehr kleines Molekül, es ist wasserunfettlöslich, was ja jetzt auch nicht unbedingt der Klassiker ist. Es ist aber auf jeden Fall damit sehr versatile. Wenn man es trinkt, ungefähr nach 30 bis 60 Minuten erreicht man so seinen Peak-Spiegel. Die Aufnahme ist also relativ schnell, würde ich behaupten. Und das Interessante ist auch, es kann die Blut-Hirn-Schranke passieren und die Plazenta-Schranke kann es auch passieren. Also auch ganz gut zu wissen, glaube ich, gerade wenn man Heavy-Coffee-Drinker ist, dass man das vielleicht in der Schwangerschaft ein bisschen sich zurückhält zumindest.
Ja, genau, weil das geht ja, und Koffein, das ist ja, Blut-Hirn-Schranke macht total Sinn, deswegen ist es ja auch eine psychoaktive Substanz. Plazentagänge ist auch spannend und es heißt ja auch sehr häufig, wenn Mütter stillen, dass sie auch nicht zu viel Kaffee trinken sollen, weil dieses Koffein sich dann auch in der Milch wiederfindet und die kleinen Kinder dann natürlich auch von dem Koffein beeinflusst werden, ne? Und nicht mehr so gut einschlafen, länger aktiv sind und so weiter und so fort. Das ist auch was man berücksichtigen sollte, weil der Kernmechanismus hinter Koffein ist ja das Adenosin eigentlich, also das Adenosin vermittelt, man kann sich das so vorstellen, in der Früh ist unser Adenosinspiegel relativ niedrig und das sammelt sich dann über den Tag hinweg an und wenn wir ausreichend Adenosin haben, was dann an seine Rezeptoren binden kann, dann werden wir müde. Ne? Das ist so ein Schlafdruck, der über den Tag hinweg relativ gleichmäßig, kann man sagen, stärker wird und Koffein ist einfach nur ein Gegenspieler von diesem Adenosin im Sinne von, es bindet an den Rezeptor von Adenosin und macht da nichts.
Es blockiert ihn einfach, aber auch, wie man sagen würde, reversibel. Also man kann es auch wieder wegmachen und es wird dann auch über die Zeit ja logischerweise abgebaut. Was man vielleicht noch zu dem Schlafdruck, der durch Adenosin vermittelt wird, noch sagen kann, wenn man jetzt eine richtig schlechte Nacht hatte, dann wurde auch nicht unbedingt das gesamte Adenosin sauber abgebaut. Ne? Also du hast dann gegebenenfalls startest du mit einem viel höheren Adenosinspiegel in den Tag. Da werden wir später sicher noch ein bisschen drüber quatschen, wie eben man auch über Kaffee dann manchmal so eine Schlafschuld und so eine Adenosinschuld dann aufbaut, weil man ja den Rezeptor einfach immer blockt und sich am Ende immer mehr davon ansammelt. Und wenn man den Kaffee dann nicht trinkt, man sich umso schlimmer fühlt und umso müder fühlt. Genau. Und am Ende, wenn dieser Rezeptor eben geblockt wird, ja, kann das Adenosin am Ende nicht mehr binden. Man fühlt sich eben weniger müde, weniger Schlafdruck. Gleichzeitig wird dadurch auch ein bisschen mehr Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das heißt, man hat wieder ein bisschen mehr Power, fühlt sich ein bisschen fitter, kann vielleicht auch besser wieder Probleme lösen, besser wieder kreativer sein. Also auch für viele positive Sachen. Aber eben nur, wenn sich das Ganze so ein bisschen die Waage hält.
Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Effekte, also neben dieser reinen Blockade von diesen Adenosinrezeptoren, die dann für diese Schlaf-Wach-Dynamik sehr wichtig sind, werden auch noch indirekt Neurotransmitter angekurbelt, und zwar vor allem Dopamin und Noradrenalin. Zu Dopamin hatten wir auch schon mal eine, wie ich finde, sehr spannende Folge gemacht. Da geht es um das Belohnungszentrum, um dieses Suchtempfinden auch, vor allem wenn bei so einem aktuellen Thema wie Social Media, ne, wo jetzt ja auch in vielen Ländern, unter anderem auch in Österreich, ein Social Media Verbot diskutiert wird für Leute ab 14 bzw. 16 Jahren, da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Und was auch noch passiert, diese Adenosinrezeptoren, das sind die A2A-Rezeptoren, die sind ja über das ganze Gehirn so ein bisschen verteilt, ne? Und in manchen Bereichen sind sie ein bisschen dichter, in manchen Bereichen sind sie ein bisschen weniger dicht, und eine sehr spannende Region im Gehirn ist auch das Striatum, muss man sich jetzt nicht merken, aber das ist vor allem wichtig für Morbus Parkinson. Parkinson ist diese Erkrankung, wo man dann zu zittern beginnt, das nennt man dann, man hat da so einen Tremor, der hat auch eine ganz spezielle Frequenz, also man zittert da in einem gewissen Zahlenbereich pro Sekunde, finde ich auch spannend. So kann man nämlich auch häufig auseinanderhalten, ist es jetzt Parkinson oder ist es irgendwie eine andere Art von Tremor oder eine andere Art von Zittern, und das geht eben im Striatum los, und man hat eben herausgefunden, dass diese Blockade von diesen A2A-Rezeptoren, was das Koffein eben macht, das auch gewissermaßen präventiv für Morbus Parkinson ist. Also das fand ich auch ganz spannend, ne? Kaffee trinken, um später kein Parkinson zu bekommen. Und Parkinson ist ja enorm häufig, wie auch Morbus Alzheimer, ne? Also da sind ja sehr viele Leute davon betroffen. Wir kommen später noch dazu, da gibt es nämlich noch ein ganz, ganz kleines Aber, wenn wir zur genetischen Ausstattung kommen mit Fast Metabolizern, Slow Metabolizern, dass eine Gruppe davon besonders profitiert. Das ist leider ein bisschen unfair, am Ende erklärt das auch, wieso es so viele Studien gibt. Mir kommt vor, es kommt jedes Jahr eine große Studie raus, und die eine sagt, oh, Kaffee trinken ist super, ne? Kaffee trinken macht dich gesünder, trinke 2 bis 5 oder 2 bis 4 Tassen Kaffee am Tag, dann lebst du länger, hast weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann kommt wieder eine Studie raus, die sagt, nee, ist gar nicht so, gab gar keinen Effekt. Ne? Ich kenne jetzt nicht viele Studien, die sagen, es ist schädlich für dich. Kommt wieder auf die Subgruppe drauf an, wenn du Koffein sehr, sehr schlecht verträgst und du hämmerst dir dann um 19 Uhr noch ein Espresso rein. Ist vielleicht nicht so smart, ne? Weil es zerstört ja dann auch die ganze Schlafarchitektur. Dann wird der Schlaf schlechter, dann wirst du ganz bestimmt früher sterben und früher Erkrankungen haben. Das ist, denke ich, ein relativ solider Zusammenhang. Aber eben diese individuelle Wahrnehmung und diese genetische Ausstattung, die liefern dafür auch eine Erklärung und eine Basis für diese ganzen positiven und auch für diese ganzen negativen Effekte. Das ist noch sehr relevant, sage ich mal.
Es sind die Nuancen.
Es sind die Nuancen. Und was finde ich auch spannend ist, sich mal anzuschauen, Koffein ist ja nicht nur in Kaffee, aber vor allem in Kaffee, aber halt eben nicht nur. Ne? Und am Ende sagt es wenig darüber aus, wenn ich zu dir sage, ich trinke 3 Tassen Kaffee am Tag, wenn du 3 Tassen Kaffee am Tag trinkst, naja, was für einen Kaffee trinkst du denn? Ne? Ist es ein Espresso? Ist es ein Cappuccino? Wie viel Bohnen stellst du ein bei unserer Kaffeemaschine, die wir hier im Büro haben? Ist es 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort? Und am Ende ist es viel leichter, das zu vergleichen, wenn man sich den Milligrammgehalt von Koffein anschaut. Und da haben wir uns mal eine kleine Tabelle vorbereitet, wo wir uns auch rausgesucht haben, hey, wie viel Koffein befindet sich denn in einem Espresso, in einem Filterkaffee, in Tees, in manchen Tees ja auch, da kennt man vor allem, ich glaube, den schwarzen Tee, ne, der ja auch Koffein enthält. Und das können wir uns mal so ein bisschen anschauen. Ich starte mal mit den klassischen Kaffeeprodukten. Und Filterkaffee hat so einen durchschnittlichen Koffeingehalt von, sagen wir mal, 100 Milligramm Koffein pro Tasse. Das ist so eine 240, 250 Milliliter Tasse. Ein Espresso, Das ist ja nur sehr, sehr wenig Wasser, hat einen niedrigeren Koffeingehalt. Meint man vielleicht auch gar nicht, ne? Weil viele trinken Espresso und denken sich, okay, jetzt habe ich mir eine richtig hohe Dosis Koffein verpasst. Meistens hat ein Espresso so 60 bis 70 Milligramm Koffein, weil das hat vor allem mit der Flüssigkeitsmenge zu tun. Wenn du mehr Wasser hast, gibt es auch mehr Möglichkeit, das Koffein aus den Bohnen rauszulösen. Und ein Espresso ist zwar sehr konzentriert, aber trotzdem hast du am Ende halt nur 30, 40 Milliliter oder 50, je nachdem, kann man auch einstellen bei modernen Kaffeemaschinen. Und dann ist da der Koffeingehalt am Ende auch einfach ein bisschen niedriger. Wie schaut es denn bei Tees aus?
Ja, Tees, würde ich behaupten, sind tendenziell eigentlich immer ein bisschen niedriger. Aber auch da, also ich meine am Ende, wie es beim Kaffee halt die Bohne ist und auch literally, was aus wie viele Bohnen du dann halt auch reinmachst, also auch welche Stärke du auswählst bei der Maschine, wo ich ja immer die niedrigste auswähle. Und ich glaube, du machst immer so 2-3.
Ja, ich bin so Mittelmaß.
Du bist so Mittelmaß, genau. Ist auch gesund. Auf jeden Fall, bei Tee ist es, würde ich behaupten, tendenziell niedriger. Aber es ist schwierig zu sagen. Auch da kann es auch wieder sehr hoch sein. Also wenn man sich Matcha anschaut, was ja auch sehr konzentrierter Tee ist, also am Ende konzentriertes Grünteepulver, da kommt es natürlich auch wieder auf die Sorte an. Das kann tatsächlich super krass schwanken, zwischen 40, 130 Milligramm pro Tasse. Auch jetzt wieder eine große, normale Tasse, 250 Milliliter ungefähr. Und das ja, schwankt eben auch enorm. Der Vorteil ist hier dann aber, und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum die meisten dann nicht so starkes Push-Gefühl von haben, ist, dass hier noch sehr, sehr viel L-Theanin mit drin ist. Und L-Theanin glättet so ein bisschen so diese Wirkung ab. Und man fühlt sich eben nicht so zittrig oder irgendwie so kaltschweißig oder was halt eben diese negativen Effekte auch von Koffein sein können. Das ist bei Matcha oder auch generell grünem Tee einfach ein bisschen angenehmer und wird vor allem aber durch diesen Stoff eben hervorgerufen. Kann aber genauso sein, dass man trotzdem sich die 100 Milligramm Koffein gerade reingezogen hat. Dann
genau, da ist bei diesem, also L-Theanin hast du schön beschrieben, man kann sich das so vorstellen, Koffein macht ja auch eigentlich einen Blutdruckanstieg, die Gefäße ziehen sich so ein bisschen zusammen, ne, und man wird, so sorgt auch für diese ganz, ganz klassische Wachheit, aber auch die Herzfrequenz steigt an und manche Leute bekommen ja auch, je nachdem wie gut man Koffein verträgt, auch mal so ein leichtes Zittern, ne, oder werden so richtig hibbelig und so richtig überdreht und L-Theanin glättet das so ein bisschen, weil das ist genau so ein Gegenpol für Herzfrequenz und für Blutdruck, aber halt ohne dich müde zu machen. Und deswegen ist es dann diese schöne, ich sage es mal, entspannte Wachheit.
Ja.
Und insofern ist ja Matcha schon
eine valide Alternative.
Eine valide Alternative. Es wurde ja so viel Matcha getrunken weltweit, dass in Japan das nicht mehr nachproduziert werden konnte. Das hat man ja gar nicht am Schirm. Das ist ein sehr aufwendiger Produktionsprozess auch. Ne? Diese Blätter, die müssen ja speziell getrocknet werden. Und du brauchst immer diese Vorlaufzeit von, ich glaube, es ist ein Jahr gewesen.
Du hast eine Ernte im Jahr, glaube ich.
Ja. Genau. Und du brauchst aber dann auch dieses Jahr, um das Blatt auch trocknen zu lassen und speziell zu lagern, damit du dann am Ende auch dieses Matcha-Pulver mahlen kannst. Also, ja, ich war...
Ja, ist krass. Ich meine, der Trend ist natürlich in den Cafés da und dann sieht man aber halt auch, wie jetzt, keine Ahnung, verschiedene Proteinhersteller mittlerweile halt auch Matcha-Protein rausbringen und das sind ja auch unfassbare Mengen, die da über den Tisch gehen. Ne? Das ist ja nicht irgendwie wie jetzt mal ein Café oder zwei Cafés in München, die jetzt neu Matcha anbieten, sondern das sind riesige Konzerne, die dieses Matcha-Pulver raustreiben. Also es ist schon krass, was da jetzt für eine Industrie entstanden ist. Und man bekommt es halt auch immer wieder mit, dass die Lieferschwierigkeiten enorm sind und dass die Lieferungen auch echt lange dauern. Das ist schon krass. Naja, Next Step, schwarzer Tee, würde man ja denken, ist viel, viel stärker als grüner Tee. Ist gar nicht unbedingt so, ist tatsächlich auch in einem ähnlichen Bereich. Ist man auch tendenziell bei so 50 Milligramm im Schnitt. Also auch wieder sehr, sehr ähnlich. Da hat man noch diese Teaflavine drin, ist am Ende was relativ Ähnliches. Und die stimulieren eben auch nochmal auf eine andere Art und Weise und glätten aber auch ein bisschen. Das heißt, auch schwarzer Tee tendenziell wahrscheinlich ein bisschen verträglicher, aber eben ohne hohe Anteile von L-Theanin in diesem Fall. Dann, was glaube ich für uns noch ganz interessant war, was wir nicht so krass auf dem Schirm hatten, auch wenn man es mal gehört hat, glaube ich, aber man vergisst es immer wieder, Zartbitterschokolade. Da ist schon auch, wenn man so eine ganze Tafel isst, auch ist eigentlich auch eine Tasse Kaffee, ne?
Ja, genau. Ich meine, da haben wir ja so ein bisschen unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Mengenbereiche gefunden. Mal ging es irgendwas im Bereich von 40, 50, mal ging es auch mal in den doppelt so hohen Bereich, ne, 90 bis 100. Das kommt dann wahrscheinlich auch auf die Kakaosorte, schätze ich mal, drauf an. Ne? Das konnten wir jetzt auch nicht zu 100% auflösen. Wir reden da von so einer Menge von 100 Gramm Also 100 Gramm, das ist eine ganze Tafel. Da muss man auch schon eine ganze Tafel essen, damit man in den Bereich von einem Espresso zum Beispiel kommt. Hm. Aber ja, spannend hat man nicht am Schirm, ne? Weil es steht ja auch nicht drauf.
Das hast ist ein du koffeinhaltiges. Schon mal eine ganze Tafel Zartbitterschokolade gegessen?
Ja, es, also, ich, also 70% ist okay. Ja. Das kann ich noch essen, aber alles, was darüber geht, das tue ich mir mit dem Geschmack so schwer.
Aber
das
eine ist ganze auch gar Tafel. Nicht mehr so süß. Hast du schon mal eine ganze Tafel gegessen?
Eine ganze Tafel habe ich sicher schon mal gegessen. Also Milchschokolade auch schon mal mehr als eine ganze Tafel. Ich habe ja schon so ein bisschen Sweet Tooth, habe ich ja schon häufiger gesagt.
Dann hoffe ich, dass du danach gut geschlafen hast.
Ja, das war auf jeden Fall zu Mittag gewesen. Klassische Dessertzeit zu Mittag, deswegen hat das ganz gut gepasst. Ja, was es dann noch gibt, ist dieses Guarana-Pulver. Das kennt, also Guarana ist in Energy-Drinks häufig drin, auch in diese Mate-Tees. Die verkauft werden, da ist auch Guarana mit drin, auch sehr koffeinhaltig, deswegen wird es auch so geschätzt von Studenten, wenn man an die Zeiten der Uni zurückdenkt, da sind ja alle oder die halbe Bib war voll mit Leuten, die so einen Mate auf neben dem Laptop stehen hatten, weil das ja eben auch wach halten soll als Alternative zu einem Kaffee, weil es ja auch gut schmeckt und ist ja dann im Grunde so ein Softdrink, aber halt auf Koffeinbasis. Energy Drinks haben auch teilweise sehr viel Koffein, darf man nicht unterschätzen. So eine Dose, meistens 250 Milliliter, 80 bis 100 Gramm. Ne, das macht dann schon auch einen Filterkaffee.
Milligramm.
Konkurrenz, also ein Filterkaffee hat auch so um die 100 Milligramm. Ja. Also insofern, das ist dann schon eine wirklich große Menge Koffein. Und ist ja ohnehin auch schon nicht gesund. Da hat das Koffein drin und dann ist noch süß und hat alles mögliche andere schlechte Zeug drin. Das ist am Ende was, wo man am besten die Finger von lässt. Kaugummis gibt es natürlich auch noch.
Es gibt es in allen Formen und Farben eigentlich.
Genau.
Tabletten. Aber was vielleicht noch krass ist, sind die Pre-Workouts. Die sind auch immer häufig sehr, sehr koffeinhaltig. Also irgendwie 200 Milligramm.
Geht auch bis 400 hoch.
Ja,
ne?
Grob.
Also ich meine, vier Tassen Filterkaffee in einer Portion Pre-Workout. Ich meine, da darf man sich da nicht wundern, ne? Dass man im Gym dann auch gut steil gehen kann.
Ja.
Einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben. Entkoffeinierter Kaffee, das ist was, da steht zwar Decaf drauf, aber auch eine Tasse entkoffeinierter Kaffee hat noch irgendwas im Bereich von 2 bis 15 Milligramm. Das heißt, es ist nicht komplett ohne Koffein. Auch ein bisschen aufpassen, wenn man den dann abends trinkt oder meint, man trinkt ja nur entkoffeinierten Kaffee, wenn man Koffein nicht verträgt. Wenn man 10 Tassen entkoffeinierten Kaffee trinkt, hat man auch schon einen Filterkaffee sich getrunken. Von so einer wirklich starken Tasse Kaffee. Insofern da auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und der Punkt noch mit den Medikamenten. Viele Kopfschmerztabletten oder Erkältungstabletten, die haben zusätzlich zum Wirkstoff, das ist meistens Paracetamol, auch noch Koffein mit drin. Und das ist deshalb so, weil sich die Wirkung potenziert, wenn man Koffein zusammen mit einem NSAR oder mit Paracetamol annimmt, dann verstärkt sich auch diese schmerzlindernde Wirkung. Das ist nämlich auch ein Effekt von Koffein per se. Deswegen ist es auch bei Sportlern relativ populär. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber genau, da auch aufpassen, wenn man diese Tabletten am Abend nimmt, darf man sich nicht wundern, wenn man dann halt nicht mehr so gut schläft. Ne? Vor allem so Kopfschmerztabletten dann am Abend nochmal um 20 Uhr vorm, 22 Uhr vorm zu Bett gehen, damit man halt danach gut schlafen kann, dann am besten was nehmen, was halt kein Koffein dabei hat, damit man da dann auch einen erholsamen Schlaf hat. Und alle Lebensmittel mit Kaffeearoma, Eis oder Tiramisu oder Joghurt mit Kaffeegeschmack, die haben meistens durch dieses Kaffeekonzentrat auch nennenswerte Mengen an Koffein. Also da so ein bisschen aufpassen. Oder wenn man mit Kindern Tiramisu, Kaffeeeis oder so ein, ja, alle möglichen Süßigkeiten mit einem Kaffeearoma isst, dann aufpassen. Da kann auch Koffein drin sein und halt nicht abends machen. Das ist das Wichtigste. Du hattest bei entkoffeiniertem Kaffee, das habe ich jetzt übersprungen, noch ein kleines wichtiges Insight, wenn es um das Thema Kontamination geht.
Ja, also ich meine, es gibt ja generell beim Kaffee, gibt es ja generell diese Schimmeldebatte, hat jetzt vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Tendenziell spricht man da eben davon, dass es bei entkoffeinierten Kaffee tendenziell schlechter ist. Also man hat mehr Schimmelpilze in diesem Kaffee, mehr Residuen davon, also mehr Mykotoxine, so Residuentoxine von eben dem Schimmel. Warum? Weil Koffein produziert die Pflanze ja, um sich eben auch gegen Schädlinge zu schützen. Und das ist bei entkoffeiniertem Kaffee dann halt einfach weniger, auch in den ganzen Produktionsprozessen. Und dementsprechend ist hier häufig einfach mehr, sind mehr Mykotoxine drin. Probleme an diesen Mykotoxinen sind einfach, dass sie dann so eine gewisse Autoimmunität verursachen. Das kann sich in einer leichten Entzündung äußern, vielleicht irgendwie verstärkte Allergien. Sehr, sehr, sehr subtil. Deswegen ja, darf man sich da jetzt auch nicht verrückt machen. Aber es ist auf jeden Fall tendenziell in koffeiniertem Kaffee schlimmer. Tendenziell.
Kleiner Funfact noch, die letale Dosis von Koffein, die ist enorm hoch. Also das sind so 150 bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir zwei müssten irgendwas im Bereich von 100, 110 Tassen Kaffee am Tag trinken. Dann wird uns wahrscheinlich anders werden. Aber genau, das nur am
Rande. Also anders wird mir davor schon werden, aber...
Aber dann, genau. Dann war das wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge, die wir gemeinsam hatten. Genau. Das nur noch am Rande. Also da ist der Dosisbereich viel, viel breiter gefasst. Jetzt ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja beide einen Gentest gemacht. Sehr nett, weil man bei jedem Thema, über das wir sprechen, auch immer eine kleine genetische Basis gibt, die was darüber aussagt, ob man das gut oder schlecht verträgt, ob man das schnell oder langsam verstoffwechselt. Worauf kommt es denn da an und wie schaut es denn da bei dir aus?
Genau, also gibt es verschiedenste Gene, die damit irgendwie zusammenhängen. Wenn es jetzt um den reinen Koffeinmetabolismus geht, also den Abbau von Koffein, dann haben wir dafür ein Gen, was dafür kodiert. Und das ist das CYP1A2. Und das, ja, da gibt es dann verschiedene Versionen von. Man kann entweder AA sein, ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, oder man kann CC sein oder eben AC. Wenn man AA ist, ist man Fast Metabolizer. Wenn man AC ist, ist man so in der Mitte, ne, so zwischendrin, so ein bisschen langsamer schon. Und bei CC ist man eben Slow Metabolizer. Und das ist natürlich sehr interessant, weil dann braucht man eben auch deutlich, deutlich länger, bis der Kaffee im Körper abgebaut ist. Und das ist halt hoch individuell, wie man sieht. Und die Fast Metabolizer, das sind ungefähr, wir haben es uns, glaube ich, rausgeschrieben, das sind ungefähr 40-50% der Bevölkerung, also doch relativ viele, die so zwischendrin sind. Das sind weitere 40-45%. Und dann hat man noch die Slow Metabolizer, die sind so bei 10-15%. Also sind jetzt gar nicht so viele, aber das sind natürlich auch Persönlichkeiten, die enorm aufpassen müssen, weil die eigentlich nach, keine Ahnung, 11-12 Uhr sollten die auf keinen Fall mehr Kaffee trinken, weil die halt einfach wirklich einen Unterschied in ihrer Schlafarchitektur trotzdem noch merken werden. Jetzt ist es aber eben nicht nur CYP1A2. Ich bin in dem Fall tatsächlich ein Fast Metabolizer, was ich niemals gedacht hätte, weil ich eigentlich sehr sensibel auf Koffein bin. Aber es gibt eben auch noch andere Gene, die mit diesem ganzen Koffein und der Verträglichkeit eben zusammenhängen. Und da ist noch ein ganz zentrales, das hattest du gestern noch schön rausgesucht, und es ist sozusagen das Zentralste einfach auch für die Verträglichkeit, für wie sensibel man dafür ist, auch wenn es um Schlaf geht. Und das heißt sehr schön ADORA 2A. Und da kann man eben auch wieder verschieden aufgestellt sein. Das ist auch einmal AA und einmal CC. Und da ist CC eben auch die schlechtere Version, genauso wie beim Metabolizer, beim CYP1A2. Und wenn man die schlechtere Version hat, dann ist es eben so, dass man auch Fast Metabolizer sein kann, aber trotzdem hat das Koffein, der Kaffee, einen viel stärkeren Einfluss auf deinen Schlaf und vor allem auch auf deine Zittrigkeit, auf wie du dich auch einfach danach fühlst. Also du hast mehr diese Anxiety, mehr dieses Störgefühl, wenn du zu viel Kaffee trinkst. Du musst sehr viel mehr aufpassen. Obwohl du das Koffein eigentlich sehr schnell abbaust, hast du trotzdem eben mehr Beschwerden. Und diese Personen müssen eben auch ein bisschen mehr aufpassen und vor allem gucken, dass sie auf einmal nicht zu viel trinken. Die können über den Tag verteilt gerne auch mal 2 Tassen trinken, aber es muss halt ein gewisser Abstand dazwischen sein, weil die sonst eben auch merken, okay, das ist einfach zu viel. Und ich bin tatsächlich eben genau da, bin ich wiederum bestraft. Da bin ich tatsächlich sehr sensibel drauf. Also das merke ich auch total. Ich war sogar sehr überrascht, dass ich Fast Metabolizer bin, weil ich echt total merke, dass ich schlechter schlafe und vor allem auch sehr zittrig werde sehr schnell. Und habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich Slow Metabolizer bin. Aber nein, hat sich jetzt herausgestellt. Ich bin Fast Metabolizer.
Zwei Punkte dazu. Eine typische Halbwertszeit von Koffein sind 5 Stunden. Das heißt, wenn du halt Fast Metabolizer bist, kann es auch ein bisschen schneller sein. Wenn du Slow Metabolizer bist, kann es auch mal doppelt so lange sein. Ne? Und so kann man sich das Fenster ausrechnen. Wann sollte ich vielleicht den letzten Kaffee trinken, damit ich dann zu meiner Zu-Bett-Geht-Zeit, das kann jetzt 9, 10, 11 am Abend sein, damit man da noch gut schläft. Das kann man sich darauf insofern kann man sich da ein bisschen einen Reim drauf machen. Dieses ADORA 2A-Gen, das ist deshalb noch spannend, weil, ja, also Slow und Fast, das sagt ja ein bisschen was über die Abbaugeschwindigkeit, aber je nach Variante bei diesem ADORA 2A kannst du auch extrem sensibel sein auf dieses auf Koffein, so dass du vielleicht fast Metabolizer bist, aber dass du es aufgrund von diesem Adora 2A-Gen, das kodiert nämlich für diesen Adenosinrezeptor, das haben wir noch gar nicht gesagt, sehr enorm schlecht schlafen kannst, Koffein so gar nicht verträgst und schon bei einem Espresso anfängst zu zittern. Ne? Wenn du deine Hand dann so gerade ausstreckst und dann sieht man so, dass die Hand so leicht zu zittern beginnt und das nicht, weil man irgendeine Grunderkrankung hat, in den allermeisten Fällen, sage ich jetzt mal so, sondern weil man einfach das Koffein schlecht verträgt. Da muss man auch auf sich selber ein bisschen hören. Und wenn das so ist, man muss nicht komplett auf Koffein verzichten, aber dann kann man es ja mal mit Tees probieren. Ne? Wie wir schon gesagt hatten, mit einem Grüntee, mit einem schwarzen Tee oder statt Kaffee auch mal Matcha trinken, einfach weil die noch diese dämpfenden Substanzen wie L-Theanin und so weiter auch noch mit drin haben. EGCG ist da auch noch mit dabei. Und dann fand ich noch sehr spannend, wir haben am Anfang über die Studien geredet, dass die sich nicht einig sind, ob Kaffee jetzt gut ist für Longevity, schlecht ist für Longevity oder einfach egal ist für Longevity. Und da hat sich herausgestellt, dass Leute, die den AA-Genotyp haben, also wirklich nur diese Fast-Metabolizer, lassen auch in aller Regel die Leute, die von Koffein profitieren, wenn es um Lebensspanne geht, wenn es um kardiovaskuläre Erkrankungen geht, um zum Beispiel einen Herzinfarkt. Ne? Also es gibt ja auch viele Studien, die sagen, ja, Kaffeekonsum ist schützt vor einem Herzinfarkt. Das ist tatsächlich nur bei den Fast-Metabolizern so und nicht bei den Slow- oder Intermediate-Metabolizern. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also wenn Leute eine reduzierte Enzymkapazität haben, Genotyp AC oder eben CC, dann ist das Koffein sogar schlecht, wenn man zu viel davon trinkt, dann kann es das Risiko sogar erhöhen. Das fand ich noch eine sehr, sehr spannende Unterscheidung, wenn es um Koffeinkonsum geht. Ne? Jetzt, weil das ist ja doch dann eigentlich ein, sagen wir mal ganz grob, ein 50-50-Split, weil 40-45% sind Fast-Metabolizer und alle anderen würden dann schon in diese, unter Anführungszeichen, nicht mehr protektive Kategorie, wenn nicht sogar eher schlechtere Kategorie fallen.
Voll, ja. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn, dass halt einfach ein Slow- oder ein Intermediate-Metabolizer muss halt einfach enorm darauf achten, dass er nicht zu spät noch Koffein zu sich nimmt, weil es halt einfach auf den Schlaf sich so stark auswirken wird. Und das Lustige ist ja, dass die Leute das ja häufig gar nicht merken, dass es sich auswirkt. Sondern man schläft ja dann schon irgendwie ein, ne? Aber man schläft halt einfach nicht gut, man schläft nicht erholsam. Und dann kann es auch sein, dass man das einfach 20 Jahre mit sich rumschleppt und überhaupt nicht gemerkt hat, dass man schlecht geschlafen hat, weil man, es ist halt einfach normal so, ne? Du hast jeden Tag um 15 Uhr noch einen Kaffee getrunken. Und ich denke, wahrscheinlich liegt es am Ende hauptsächlich an diesem Schlafthema, auch wenn das jetzt nur eine Vermutung ist, ne?
Ja, voll. Also ich meine, wenn du halt dann am Ende schlecht schläfst, weil du um 20 Uhr noch einen Kaffee trinkst, ja, dann wirst du halt auch auf jeden Fall früher sterben, weil du einfach, weil dein Schlaf, der wird so stark durcheinander gebracht und du hast eine so viel schlechtere Schlafqualität, deine Hormone können sich nicht mehr regenerieren und so weiter und so fort. Ne? Und Koffein macht sowohl den REM-Schlaf als auch den Tiefschlaf kaputt. Deswegen sollte man das eigentlich nicht mehr im System haben, wenn man am Abend ins Bett geht und tatsächlich auch schlafen möchte. Ne? Ich meine, das ist vielleicht okay, wenn man das ein oder andere Mal wirklich viel Arbeit hat, im Studium ist, in der Schule ist und noch sehr, sehr viel am Abend reinquetschen muss und da noch wach bleiben möchte. Aber man darf sich halt dann auch nicht erwarten, dass man danach vielleicht einen sonderlich erholsamen oder guten Schlaf hat. Ne? Vor allem, wenn es ums Lernen geht. Das wird ja auch im Schlaf verarbeitet. Dann ist vielleicht der Kaffee um 20 Uhr gar nicht mehr so smart, sondern lieber eine Stunde weniger lernen und dafür eine bessere Basis schaffen, damit das dann auch enkodiert werden kann. Und dann, abgesehen von diesen genetischen Faktoren, da gibt es viel mehr als dieses Typ 1A2 und dieses Adora 2A, was wir jetzt besprochen haben, das sind die bekanntesten und die wichtigsten. Da gibt es noch mehrere Gene, die diese Sensitivität so ein bisschen mitbedingen, aber es gibt auch viele Lifestyle-Faktoren und das fand ich zum Beispiel sehr spannend, weil Rauchen sorgt dafür, dass man Koffein schneller abbaut. Also das induziert praktisch dieses Typ 1A2, wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Detox-Programm, das im Körper dann abläuft, dann wird wahrscheinlich auch dieses Typ 1A2, das ist ja dieses Zytochrom-P-System, das ist ja ein ganz klassisches Detox-System im Körper. Und wenn man raucht, dann wird Koffein sogar drastisch schneller abgebaut. Wenn man gleichzeitig aber die Pille nimmt, bei Frauen, also orale Kontrazeptiva, das verdoppelt die Halbwertszeit. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Also wenn man mit der Pille verhütet als Frau, dann muss man auch beim Koffein sehr stark aufpassen, weil das dazu führt, dass sich die Halbwertszeit verdoppelt. Ne? Dann werden aus 5 Stunden 10 Stunden und dann ist das Fenster, wo man den letzten Kaffee trinken darf, schon ganz schnell der späte Vormittag. Ne? Je nachdem, wann man dann auch schlafen geht. Was noch für eine Verlängerung der Halbwertszeit sorgt, ist Grapefruitsaft. Das verlängert die Halbwertszeit um ca. 30%. Alkoholkonsum, also wenn man jetzt einen Espresso Martini trinkt, ne, da ist ja Kaffee drin, da ist auch Alkohol drin, das sorgt auch für eine Verlängerung von der Wirkung von Koffein. Das verlängert einfach diesen Wachheitseffekt, den man durch Koffein bekommt. Und die Schwangerschaft, also eine Schwangerschaft im dritten Trimester, das heißt das letzte Drittel von der Schwangerschaft, das sorgt auch dafür, dass man eine krasse Verlängerung von der Koffein-Halbwertszeit hat. Und zwar um bis zu 15 plus Stunden. Also fand ich enorm, ne? Also ja, einfach mal die Halbwertszeit verdreifacht. Da ist dann fast am besten, man trinkt entweder nur in der Früh einen Kaffee oder gar keinen Kaffee, damit man diese Halbwertszeit dann auch einfach gar nicht so stark verlängert. Das ist wirklich eine enorme Steigerung. Und wenn man sich von Kreuzblütlern ernährt, das hatte ich vorher noch vergessen, das ist Brokkoli, das ist Kohl, dann verkürzt man die Halbwertszeit auch leicht. Aber nicht so stark wie beim Rauchen. Das sind so, ich sage jetzt mal, Lifestyle-Faktoren, die man im Kopf haben sollte. Vor allem die Pille, weil es ja immer noch so häufig ist, dass Frauen mit der Pille verhüten und eine Verdopplung von der Halbwertszeit. Wie gesagt, dann darf man halt auch um 11, 12 den letzten Kaffee trinken, wenn man dann gerne um 10 schlafen gehen möchte.
Könnte der Grund eben auch für Schlafprobleme sein, ne? Also viel häufiger, als man vielleicht denkt, es ist der Koffein einfach der Grund, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Genau.
Habe ich noch was vergessen, wenn es um schnellen oder langsamen Abbau geht?
Man kann dann auch tiefer reingehen, man kann dann auch noch wilder werden. Es gibt auch noch Medikamente, die es verschnellern. Was viele aus der Performance-Unternehmer-Ecke kennen, ist Modafinil. Das ist so ein Stoff, der einem im Grunde, der Dopamin auch anregt, der einen einfach wacher, kreativer und idealerweise fokussierter macht. Es wurde eigentlich für Narkolepsie entwickelt, wird auch jetzt teilweise bei ADHS eingesetzt. Und das tatsächlich auch beschleunigt das. Und das ist natürlich mega, weil diese Leute, die das natürlich regelmäßig nehmen, werden sicherlich auch eine Menge Kaffee trinken und können den dann auch wirklich besser vertragen. Also gar nicht so schlecht. Ja, aber also ich meine, da gibt es natürlich zahlreiche Sachen, ne? Was mich da jetzt noch interessiert hätte, was ich leider nicht mehr nachgeschaut habe gestern, ob Nikotin selber auch diesen Effekt hat. Weil scheinbar war das ja in diesem Fall, jetzt den wir uns rausnotiert hatten, nur Tabakrauch selber mit den ganzen Toxinen, ne? Ob Nikotin selber, das
wäre jetzt aber auch nur mein educated guess gewesen, weil da ohnehin das Detox-System hochfährt. Ja. Das ist nämlich auch eine lineare Entwicklung. Je mehr du rauchst, desto schneller wird das Koffein auch abgebaut.
Ja, ist ja mega eigentlich, ne?
Also
da muss man vielleicht doch nochmal zum Rauchen anfangen und dann kriegt man die Zittrigkeit raus beim Koffein und kann sich so.
Da hat man die Zittrigkeit nur noch von den Entzugserscheinungen beim Rauchen.
Genau.
Genau, schneiden wir raus.
Genau, sehr gut.
Genau, wenn wir dann ein bisschen tiefer in diese Effektecke abtauchen, was denn Koffein eigentlich macht, dann habe ich schon gesagt, hey, man hat direkt diese Herz-Kreislauf-Effekte, das heißt, der Blutdruck geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch. Wir haben auch schon erwähnt, dass Neurotransmitter ausgeschüttet werden, Noradrenalin, Dopamin, Adrenalin. Das sorgt im Endeffekt dann auch dafür, dass diese Anpassungseffekte im Körper gibt, Blutdruck und Herzfrequenz. Was sich aber auch verbessert, und deswegen trinken es ja die Leute auch bei der Arbeit und auch beim Sport, ist auch relevant, es verbessert nämlich Reaktionszeit und Vigilanz. Und Vigilanz ist auch diese Aufmerksamkeitsspanne, diese Reaktionsfähigkeit bei sehr, sehr langen Aufmerksamkeitsspannen, dass man dann noch auf Änderungen reagieren kann. Arbeitsgedächtnis wird besser, das heißt, man kann auch produktiver arbeiten, man kann auch Aufgaben schneller erledigen. Insofern ist Koffein schon sehr spannend. Wie schaut es beim Sport aus?
Man fühlt sich tatsächlich beim Sport auch also erstmal hat man auch mehr Motivation, also das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Man fühlt sich einfach wacher und fähiger. Und das Interessante, während dem Sport hat man auch nicht das Gefühl, dass man so schnell ausgepowert ist. Das ist tatsächlich auch was nachgewiesen wurde. Diese Zeit, diese Perceived Exertion nennt man das dann im Fachjargon.
Die wahrgenommene Erschöpfung auf Deutsch.
Genau, wahrgenommene Erschöpfung, danke. Da komme ich immer nicht ganz ran. Genau, nee, das ist interessanterweise auch was runtergeht, was natürlich krass ist, ne? Und deswegen macht es auch total Sinn, dass man vor dem Sport das eigentlich macht, solange der Sport halt nicht zu spät am Tag ist. Macht es extrem Sinn, vorher Kaffee zu sich zu nehmen, weil man eben mehr Power hat und tatsächlich auch mehr abliefern kann. Und dementsprechend ja auch einen besseren Trainingseffekt hat. Also insofern eigentlich wirklich mit eins der besten Booster, die man zu sich nehmen kann.
Deswegen ist es ja auch in diesen Pre-Workout-Boostern drin.
Ja, klar.
Einerseits, weil es die Leistung so ein bisschen steigert oder die Bereitschaft zur Leistung steigert, sagen wir mal so. Und es dämpft auch die Schmerzwahrnehmung. Deswegen ist es auch für Ausdauersportler relevant. Für Ausdauersportler gibt es noch einen weiteren Grund. Also im Fitnessstudio macht das Sinn. Ne? Du gehst dann ein bisschen leichter über deine Grenzen, wenn die Schmerzwahrnehmung so leicht gedämpft ist. Setzt keine Schmerztablette. So sollte man auch nicht nehmen, wenn man ins Fitnessstudio geht. Das aber nur am Rande. Und bei Ausdauersportlern verbessert es die Mobilisierung von Fettsäuren. Das ist natürlich für einen Kraftsportler im Fitnessstudio gar nicht relevant. Aber wenn es um diese Energiebereitstellung während einer Ausdauerleistung geht, wenn ich eine Stunde oder zwei oder vielleicht drei laufen gehe, dann wirkt sich Koffein da positiv aus. Deswegen gibt es ja, es ist auch Gang. Ich weiß nicht, ob das der medizinische Grund ist, wieso alle, die Rennrad fahren gehen, immer diese Coffee Rides machen, ne? Und man dann in der Hälfte dann immer einen Kaffee trinkt und dann fährt man mit dem Rennrad wohin und dann geht man zu einer Bäckerei und pipapo. Ich glaube nicht, dass Koffein deswegen getrunken wird, weil es die Fettsäuren besser mobilisiert aus dem Gewebe. Aber das ist auf jeden Fall ein physiologischer Effekt, der auch die Ausdauerleistung ein bisschen steigern und verbessern kann. Weil es dann eben mehr auch für Energiegewinnung und so weiter genutzt werden kann. Jetzt mittelfristig ist es so, wenn man sich das anschaut mit der Toleranzentwicklung, das geht auch relativ flott, wenn man sehr viele, also wenn man jetzt mit einem Kaffee startet, man trinkt dann zwei, drei, vier Kaffees, um noch einen ähnlichen Effekt zu haben. Es gibt ja genügend Leute, die auch fünf oder sechs Kaffees am Tag trinken, einfach weil sie denken, ich brauche das oder ich kann sonst nicht mehr so gut arbeiten. Das ist gewissermaßen schon auch ein Anpassungsmechanismus vom Körper. Das ist wie bei jeder, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Sucht, weil der Körper denkt sich, okay, jetzt kommt ja dieses Koffein rein, ich will aber trotzdem diesen Adenosineffekt haben, da werden einfach mehr von diesen Adenosinrezeptoren gebildet. Und wenn man dann eben keinen Kaffee mehr hat, haben wir aber ja mehr Rezeptoren, woran das Adenosin dann binden kann, wird man schneller müde, wird man eher weniger leistungsfähig und so weiter und so fort. Also das geht dann relativ schnell. Und man hat dann auch diese Withdrawal-Effekte, also diese Cravings, also nicht wirklich Cravings im Sinne von, es fühlt sich nicht so an, als ich brauche jetzt unbedingt Kaffee, aber man bekommt halt Kopfschmerzen, wenn man sehr viel Kaffee trinkt und man lässt es dann einfach mal für zwei Wochen weg. Ne? Also mir ist das schon zweimal passiert und ich trinke nicht viel Kaffee. Ich trinke zwei Tassen, maximal mal drei Tassen Kaffee am Tag. Und wenn man das von eins auf zwei aufhört, dann merke ich, dass ich so zwei, drei Tage einfach ein bisschen leichten Kopfschmerz habe. Und der geht sofort weg, wenn man einen Kaffee trinkt.
Okay, krass.
Also das hatte ich schon ein paar Mal.
Sowas hatte ich noch nie. Aber ich merke halt dann einfach, also wenn ich tatsächlich regelmäßig Kaffee trinke, was es in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, so ist, dann merke ich halt schon, okay, ich bin einfach ein bisschen müde. Also ich will es dann einfach, weil ich merke, dass es mich halt pusht. Und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie mich schlecht fühle, sondern einfach so ein bisschen so eine Trägheit, die dann einsetzt. Ne? Wahrscheinlich eben genau durch das andere
Thema. Äußert sich wahrscheinlich, ne, bei jedem unterschiedlich. Ne? Aber genau. Bei mir ist es eben vor allem dieser Kopfschmerz gewesen. Und das hätte ich mir nicht gedacht. Insofern muss ich da dann doch ein bisschen sensibel drauf sein, auch wenn ich ein Fast Metabolizer bin und auch nicht dieses Adora 2A-Problem habe. Aber genau, das ist, da reagiert ja wahrscheinlich dann auch jeder ein bisschen anders drauf. Was man bei Koffein gar nicht bedenkt, es macht auch was mit der Blutzuckerregulation, weil es beeinflusst ja auch den Cortisolspiegel, also Stresshormon, und das bringt dann immer die Blutzuckerregulation so ein bisschen durcheinander. Deswegen muss man da auch aufpassen, wenn man ein Slow Metabolizer ist, dass man diese Effekte dann, dass die nicht zu lange anhalten, weil ansonsten auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter nach oben gehen kann. Aber das hatten wir ja schon mal geklärt. Was macht's mit dem Schlaf?
Ja, für Schlaf ist es extrem schlecht. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Wenn es noch wirkt.
Genau, wenn es noch wirkt. Also wenn das Koffein noch da ist, genau. Also am Ende ist ja klar, wenn du jetzt wirklich lange keinen Kaffee mehr getrunken hast an dem Tag, ich sag mal, bei einem Fast Metabolizer solltest du halt idealerweise nicht mehr nach 14, 15 Uhr eintrinken. Das ist dann so das Ultimo. Und bei einem Slow Metabolizer idealerweise eigentlich ja schon nach 10 Uhr nicht mehr. Also solltest wirklich nur morgens eigentlich eintrinken. Und dann fährst du wahrscheinlich sogar wieder ganz gut damit und kannst vielleicht auch einen Teil dieser positiven Effekte mitnehmen, weil es ja dann bis zum Schlaf auch schon wieder weg ist. Das ist dann schwierig zu untersuchen. Ne? Aber das Thema ist, es ist auf jeden Fall schlecht für deinen Schlaf. Es macht die Einschlafzeit länger, es fragmentiert deinen Schlaf, das heißt, du wachst häufiger auf. Das ist gar nicht unbedingt was du merkst im Day-to-Day, aber es ist eben was passiert. Also deine Schlaflektur, die ist dann so ein bisschen auseinandergerissen. Dann wird irgendwie der Tiefschlaf und dann hast du auf einmal eine wache Phase oder eine sehr krasse Leichtschlafphase, die eigentlich gar nicht kommen sollte in dem Moment. Und dadurch muss der Körper jedes Mal sich wieder, ich sag mal, reinchillen in diese Tiefschlafphasen. Und das macht einfach die Erholung vom Schlaf deutlich schlechter. Und ja, habe ich eigentlich schon gesagt, Tiefschlaf wird halt vor allem deutlich reduziert.
Und an diese Wachphasen kann man sich nicht erinnern.
Nee, häufig kann man sich nicht erinnern.
Deswegen ist es auch mal spannend, einen Schlaf zu tracken mit einem Wearable oder wie auch immer für eine gewisse Zeit. Man muss das auch nicht dann dauerhaft machen, wenn man nicht möchte. Aber sich das mal anzuschauen und zu objektivieren, wache ich denn auf oder wie ist mein Tiefschlaf, wie ist mein REM-Schlaf, das ist schon sehr spannend. Jetzt, wenn wir noch über die Studienlage drüber gehen, hatten wir schon gesagt, also Kaffee trinken, Körpergewichtsreduktion, das ist jetzt kein, es ist grundsätzlich plausibel und erklärbar, weil eben diese Fettsäuren besser mobilisiert werden können aus dem Fettgewebe und die dann auch zur Energiegewinnung genutzt werden können. Aber es ist jetzt kein Quick-Hack für irgendwie Gewichtsverlust, wie es jetzt Ozempic und Co. sind. Wenn es um Diabetes geht, dann ist es so, dass Kaffee ja schon ein bisschen was mit der Blutzuckerregulation macht, die ein bisschen durcheinander bringt. Tatsächlich ist es so, dass langfristiger Kaffeekonsum aber eigentlich eher das Diabetesrisiko senkt. Wieder ein bisschen aufpassen. Viele von diesen positiven Studienergebnissen, die beziehen sich vor allem auf Fast-Metabolizer, verglichen eben mit diesen Slow-Metabolizern, die eigentlich gar nicht so ein gutes positives Profil, eher sogar ein Risikoprofil dann haben, wenn es um Kaffeekonsum geht. Herz-Kreislauf genau das Gleiche. Moderater, es geht da immer um einen normalen Konsum. Wir reden da immer irgendwas im Bereich von 2 bis 4, manchmal 2 bis 5 Tassen pro Tag. Da muss man ein bisschen drauf achten. 10 ist da nicht abgedeckt. Also nicht denken, viel hilft viel. Das ist bei Koffein nicht so. Und ansonsten ist eben spannend Parkinson und Alzheimer, weil da gab es für beides eine Risikoreduktion, wenn man Kaffee trinkt. Hatten wir bei Parkinson eh schon auch den Mechanismus erklärt, dass diese Blockade von Adenosinrezeptoren im Striatum, das ist ein ganz spezieller Bereich vom Gehirn. Wie bei allen Studien, das sind meistens Beobachtungsstudien und keine Interventionsstudien. Deswegen Kausalität ist schwierig, das sind meistens Zusammenhänge. Vielleicht gibt es am Ende auch irgendeinen Bias, dass Leute, die Kaffee trinken, auch einen gesünderen Lebensstil haben. I don't know. Ne, das muss man aber einfach einschränkend dazu sagen.
Oder es ist irgendwie sagen. Mehr Bewegung im Alltag, whatever. Ne? Das ist super, super schwierig
zu sagen. Weil du zu Coffeeshops läufst oder zur Kaffeemaschine.
Ja, genau. Also es könnte ja alles Mögliche sein. Ne? Also das ist halt immer die Schwierigkeit, ja, voll.
Genau. Worauf man aufpassen soll, das hatten wir auch schon gesagt, in der Schwangerschaft, vor allem im dritten Trimester, das heißt im letzten Drittel der Schwangerschaft, der Abbau ist enorm verlangsamt, bis zu dreifach verlangsamt. Halbwertszeit kann von 5 auf 15 Stunden hochgehen. Da vielleicht auch einfach den Kaffee am besten weglassen oder nur in der Früh einen trinken. Also sehr konservativ und nicht zu hoch dosiert. Aufpassen beim Withdrawal, also bei diesen unter Anführungszeichen Entzugserscheinungen, weil es das kann sein, man kann Kopfschmerzen haben, man kann müde sein, man kann auch ein bisschen reizbarer sein. Das klingt aber innerhalb von ein paar Tagen dann auch ab. Eine Überlegung ist da zum Beispiel Kaffee nicht das ganze Jahr durchgehend zu trinken, sondern es zu cyclen, dass man sagt, man trinkt, man macht zum Beispiel nur 5 Tage die Woche einen Kaffee und dann am Wochenende keinen Kaffee. Man kann es auch auf Monatsbasis machen, man kann es auch auf Quartalsbasis machen, wie auch immer man möchte. Es gibt manche Leute, die das machen, es sind jetzt aber auch keine krassen, einschränkenden Entzugserscheinungen, wie auch immer. Und wenn man dauerhaft Kaffee trinkt, dann kommt es ja auch gar nicht dazu. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen das vielleicht
gar nicht aufhören.
Am besten gar nicht aufhören, genau. Nur mit dem Rauchen, da unbedingt aufhören. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist Dehydratation. Also jeder kennt das, ne? Wenn man Kaffee trinkt, dann verliert man auch schneller Wasser. Deswegen ist es nicht so stark wie bei einem Medikament. Man muss häufiger auf Toilette. Deswegen auch trinken, genügend Wasser trinken. Wenn man Kaffee trinkt, hat man ja auch schon Flüssigkeit. Das puffert den Effekt so ein bisschen, aber das sollte man schlichtweg einfach am Schirm haben. Wenn wir das jetzt noch zusammenfassen, was würdest du sagen, wären so die Guidelines für einen gesunden, longevity-konformen Kaffeekonsum?
Ja, also wie gesagt, eigentlich das Hauptthema, was machst du dir kaputt, wenn du zu viel Koffein zu dir nimmst, ist am Ende eigentlich der Schlaf. Ne? Also du wirst ab einer gewissen Dosis wirst du ohnehin merken, dass du dich beschissen fühlst und schlecht fühlst und dann wirst du dir sagen, okay, nächstes Mal trinke ich vielleicht ein bisschen weniger. Ich denke, das reguliert sich, ich sag mal, in den allermeisten Fällen von alleine. Aber was sich nicht unbedingt reguliert, ist eben die Zeit, dass du selber festlegst, bis wann du maximal Kaffee trinken darfst am Tag. Ne? Und das muss jeder so ein bisschen für sich selber herausfinden. Das ist super individuell. Das sieht man jetzt auch wieder in meiner Case. Wenn ich spät Kaffee trinke, habe ich trotzdem Probleme mit dem Durchschlafen beziehungsweise einfach meiner Schlafarchitektur, obwohl ich ein Fast-Metabolizer bin, weil ich einfach so ein bisschen diese Sensibilität darauf habe. Also ich merke trotzdem, wenn ich am späten Nachmittag Kaffee trinke, dass es mir dann einfach nicht so gut geht und dass ich dann auch nicht diesen erholsamen Schlaf habe, den ich eigentlich haben könnte, ne? Obwohl ich Fast-Metabolizer bin. Das heißt, es ist super individuell, man muss nicht unbedingt diese Genetik machen, sondern man kann eigentlich so ein bisschen auf seinen Körper hören. Und die wirkliche Wahrheit sieht man dann aber eigentlich nur, wenn man irgendwie ein Wearable hat, mit dem man auch mal seinen Schlaf trackt und einfach mal beobachtet, hey, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt mal ein, zwei Wochen lang wirklich jeden Tag spätestens um 10 Kaffee, den letzten Kaffee trinke? Und wie ist es im Vergleich zu, wenn ich dann die anderen zwei Wochen spätestens um 15 Uhr noch einen trinke? Dann wird wahrscheinlich ein Unterschied da sein. Ich denke wahrscheinlich auch bei den meisten Fast-Metabolizern wird schon ein leichter Unterschied da sein. Und so muss man sich daran tasten. Und eigentlich ist es dann gar nicht so relevant, ob man Typ 1A2 Genotyp AA oder Genotyp CC ist, weil am Ende sind da noch 5, 6 andere Gene, die auch noch relevant sind und die auch noch so ein bisschen diese individuelle Reaktion zeigen. Und dementsprechend, ja, super, also überhaupt nicht trivial und super, super komplex und einfach individuell zu testen. Und dementsprechend würde ich mich da einfach selber versuchen ranzutasten. Was man vielleicht noch machen kann, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen, ist eben dieses L-Theanin. Das ist ein ganz cooles Supplement. Das könnte man dazu nehmen. Es ist ein Grüntee drin. Wenn man jetzt keinen grünen Tee trinken möchte, sondern lieber Kaffee trinken möchte, einfach eine Kapsel davon jeden Vormittag und man wird wahrscheinlich einfach so ein bisschen ruhiger sein, weniger diese negativen Effekte mitnehmen. Es wird dir aber nicht deinen Schlaf verbessern unbedingt. Das genau. Nur als kleine
Kaffee. Das sollte man noch dazu sagen. Eine Sache haben wir noch vergessen. Man sollte ja Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen trinken, sondern man sollte da 1,5 bis 2 Stunden Zeit lassen. Das hat auch einen adenosinvermittelten Grund, sage ich mal, weil das Adenosin, das ist, wenn man aufwacht in der Früh, ja noch nicht komplett abgebaut. Wenn ich aber dann aufstehe und ich trinke dann direkt einen Espresso oder zwei oder einen Kaffee oder einen Filterkaffee oder wie auch immer, dann werden diese Adenosinrezeptoren geblockt und im Laufe vom Tag ist es dann wahrscheinlicher, dass man so einen Crash bekommt. Ne? Also dass man dann irgendwann, dass das kippt. Und das Koffein wirkt dann nicht mehr nach der Halbwertszeit, man hat aber noch keinen zweiten Kaffee getrunken. Das Adenosin konnte aber noch nicht korrekt abgebaut werden. Deswegen ist das der Grund, wieso man auch mit Kaffee, obwohl man eigentlich meint, man macht das für Aufmerksamkeit, man macht das für Wachheit, dass man da im Laufe vom Nachmittag dann crasht, einfach weil dieser Effekt dann plötzlich ausbleibt, das Adenosin dann wieder binden kann und man dann einfach schneller müde wird. Deswegen auch in der Früh sich diese Zeit geben, das hat auch was mit dem Cortisolspiegel zu tun, dass man den Spike, den man in der Früh hat, nicht nochmal mehr zum Mond schießt, aber genau, da einfach Zeit lassen. Ich mache es meistens so, also ich schaue immer, dass ich eine Stunde einhalte, manchmal ist es aber halt auch nur eine Stunde und halt und nicht zwei und das ist dann, denke ich, auch fein, muss dann jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Wunderbar. Also Kaffee ist was sehr, kann was sehr Gutes, sehr Leckeres sein. Wir sind jetzt beide keine Kaffeefeinschmecker, würde ich mal sagen. Weil genauso wie es Weinsommeliers gibt, kann es auch Kaffeesommeliers geben. Meine Schwester hat da zum Beispiel mal eine Ausbildung gemacht, da fand ich auch ganz spannend. Also die kennt sich da sicher ganz gut aus. Aber genau, wenn es um Longevity geht, kann Kaffee oder Koffein auch einen guten Beitrag leisten. Wenn es von eurer Seite noch Fragen zum Thema gibt, dann gerne kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube oder eine E-Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns auf eure Fragen, auch auf euer Feedback. Ansonsten euch einen schönen Tag und danke dir, Max. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, ciao.
Danke und ciao.